Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt. Die Anklage, die Stephanus sich anhören muss. Seine Kläger sagen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Genau das hatte ja Jesus aber auch gesagt. Er hat ja gesagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Oder an einigen Stellen hat ja Jesus gesagt, ihr habt gehört, was gesagt ist bei Mose, ich aber sage euch, ja, bei der Bergpredigt. Also die Anklagen scheinen vielleicht irgendwie Sinn zu machen. Und jetzt, der Stephanus hat genau das Gleiche erzählt, ja, anscheinend dieser Tempel, der wird nicht ewig da sein. Und die Gebote des Mose, das ist noch nicht das Ende der Offenbarung Gottes. Und so steht er jetzt vor Gericht, wie schon Jesus vorher. Und bevor wir weitermachen, ist es so, Kapitel 7 ist eine lange Rede. Das ist die längste Rede in der Apostelgeschichte. Und im Prinzip geht es da fast die ganze Geschichte von Israel durch. Und deswegen werden wir nicht jeden einzelnen Vers irgendwie uns genauer anschauen, sondern ich möchte dann Abschnitt für Abschnitt lesen und einige wichtige Punkte anmerken. Stephanus geht es nämlich nicht darum, den Leuten Wissen zu vermitteln. Ja? Die Leute, mit denen er spricht, die kennen die Geschichte Israels in- und auswendig. Ja? Das brauchen die nicht nochmal hören, sondern er möchte denen theologisch ein bisschen deutlich machen, worum es in der ganzen Geschichte eigentlich geht. Und im Prinzip, um es auf den Punkt zu bringen, argumentiert Stephanus damit, dass die Gegenwart Gottes, da wo Gott wirkt, das ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Es ist nicht nur der Tempel, wo Gott irgendwie sich den Leuten offenbart und erfahrbar ist. Und deswegen geht er die ganze Geschichte Israels durch und zeigt ihnen, wie Gott schon überall gewirkt hat. Und so lesen wir in den ersten paar Versen, lesen wir mal die Verse 7, 1 bis 8. Also, Stephanus wurde angeklagt und dann sprach der Hohepriester, ist das so? Er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und er wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fuß breit. Und er verhieß ihm, er wolle es ihm und seine Nachkommenschaft zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Land, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Und er gab ihnen den Bund der Beschneidung und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am 8. Tage und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Es geht also erstmal um Abraham. Vater Abraham hatte viele Kinder hatte Vater Abraham. Es fing klein an und wurde immer mehr. Aber das Interessante ist, Abraham war ständig unterwegs. Angefangen in Mesopotamien, ganz am hintersten Ende der Welt, aus Kanaans Sicht, dann herübergekommen. Und dann steht aber hier ganz eindeutig in Vers 5, er gab ihm keinen Erbteil. Auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Ja, liebe Leute, sagt Stephanus eigentlich, Gott braucht nicht bestimmte Orte, um zu handeln. Der Abraham, der war ein Heide, der kannte Gott nicht und Gott begegnet ihm. Der war ganz weit weg, der war weit weg von Israel und Gott hat ihn zu sich berufen. Und er hat keinen Besitz bekommen von dem Land und trotzdem war er mit Gott unterwegs. Und also Gottes Wirken ist nicht auf ein bestimmtes Stück Land, auf eine bestimmte heilige Immobilie beschränkt. Es gibt keinen besonderen Ort, geografisch gesehen, wo Gott irgendwie speziell fühlbar oder erlebbar wäre. Die Geschichte geht weiter. Nach Abraham kommen seine Söhne und Enkel, die Patriarchen. Und da lesen wir Folgendes in den Versen 9 bis 16. Die Erzväter, das waren diese 11 Brüder, die beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gäbe, und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und er starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem. Weiter geht die Geschichte des Volkes Gottes. Und wo geht's hin? Nicht ins gelobte Land, sondern nach Ägypten. Josef wird verkauft nach Ägypten. Und vielleicht, wenn ihr die Geschichte kennt, er landet in einem Brunnen. Ja, er wird dann verkauft nach Ägypten. Und dann landet er irgendwann mal noch im Gefängnis. Aber jedes Mal steht dann immer wieder, das könnt ihr nachlesen in 1. Mose, Gott war mit ihm. Ob er in dem Brunnen zutiefst zerschunden lag, ob er gerade mit Fesseln geknebelt durch die Wüste nach Ägypten geführt wurde, oder als er dann den zweithöchsten Rang hatte in Ägypten, war Gott mit ihm. Keine Rede von irgendeinem bestimmten Tempel oder Ort, wo man Gott besonders erfahren kann. Nein, Gott ist unterwegs mit seinem Volk. Er wirkt, wann er will und wo er will. Und wie er will. Und er nutzt sogar auch tiefe Krisen, um umso mehr Gnade und umso mehr Begegnung zu schaffen mit den Menschen. Es ist ja so, dann kommt diese Hungersnot und keiner weiß, wo kriege ich jetzt noch was zum Essen her. Und genau in dieser Not kommt das Volk Gottes nach Ägypten, wird versorgt, bekommt ein ganzes Land geschenkt und Josef als der Zweite im Staat kann das Volk begleiten und versorgen. Gott versorgt sie auch in den Krisen. Aber sie sterben. Da steht, Jakob zog hinab nach Ägypten, also ins Ausland, und er starb. Er und unsere Väter. Ja, sie haben es nicht zu ihrem Tempel geschafft, zu ihrem heiligen Land, aber Gott war da mit ihnen, auch in Ägypten. Und das Interessante ist, Stephanus, als er hier redet, er redet immer von unseren Vätern. Ja, als Jakob das hörte, sandte er unsere Väter nach Ägypten. Ja, so starb auch er und unsere Väter starben. Er identifiziert sich also mit dem Volk. Ja, Leute, ihr verklagt mich gerade, aber wir sind eigentlich Brüder, wir gehören zusammen. Das waren unsere Väter. Dann geht es weiter in Vers 17. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufkam, der nichts von Josef wusste. Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Das ist die Geschichte im 2. Mose, wo der Pharao sieht, dieses Volk, was wir eigentlich versklavt haben, das vermehrt sich und vermehrt sich, wir müssen da eingreifen. Aber genau in dieser Krise greift Gott wieder ein und diesmal mit einer weiteren Person, dem Mose. Mose wird geboren und dieser Abschnitt über Mose ist der längste in der ganzen Rede. Lese ich wieder vor. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott. Und er wurde 3 Monate ernährt im Haus seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten. Und er sah ein Unrecht. Da stand er diesem Israeliten bei und rächte ihn, weil ihm Leid geschah, und er erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es doch verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und er mahnte sie, Frieden zu halten, und sprach: Liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter gestern getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugte er 2 Söhne. Und nach 40 Jahren erschien ihm in der Wüste am Berg Sini ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Als er aber Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging, um zu schauen, geschah ihm die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leid meines Volkes, das in Ägypten ist, und ich habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu retten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen: Wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das Volk ist weiterhin in Gefangenschaft, jetzt kommt aber ein Retter, ein Befreier, Mose. Und Mose, wie es hier heißt, Mose wurde geboren, er war ein schönes Kind vor Gott. Der Mose war ein schönes Kind. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Mose wächst nicht in seiner Familie auf, sondern bei dem Feind eigentlich. Und genau da ist es, wo Gott ihn ausrüstet, um später das zu tun, was er ihm aufträgt. Er wurde weise, er wurde gebildet und hatte alles Mögliche erlernt, damit er dieses Volk führen konnte. Wo hat er das gelernt? Nicht in irgendeiner frommen Bibelschule, beim Tempel, sondern bei den Ägyptern. Gott hat ihn dort ausgerüstet. Mose war eine ganz besondere Person, weil sich Gott ihm persönlich vorgestellt hatte. Da lesen wir in Vers 33, da sprach der Herr zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Und das ist interessant, weil das letzte Mal, als von einer heiligen Stätte die Rede war, war der Tempel gemeint. Wir lesen ja in der Anklage an Stephanus, was er gesagt hat: Dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte, also den Tempel, zerstören. Er redet gegen diese heilige Stätte. Das nächste Mal, wo aber hier was von heilig steht, ist irgendwo in der Wüste bei einem verbrannten Dornbusch. Dort begegnet Gott dem Mose ganz persönlich, stellt sich ihm persönlich vor als Jahwe, mitten im Nirgendwo. Moses Leben selber war auch geprägt von einem Hin und Her. Ja, man kann sein Leben so in 3 Teile teilen. Die ersten 40 Jahre, dann die zweiten und dann die dritten 40 Jahre. Und in den ersten 40 Jahren ist er ja bei den Ägyptern, wird dort ausgebildet und dann kriegt er diesen Mord mit und wird dann selber zum Mörder und dann muss er fliehen. Wo flieht er hin? Nach Midian, irgend so ein Land, keine Ahnung. Ja, irgendwo und dort muss er erstmal Schafe hüten. Ja, auch nicht sehr glorreich. Und dann bekommt er eben diese Vision, er sieht den Dornbusch, Gott stellt sich vor. Und dann mit 80 Jahren geht es dann erstmal richtig los mit seiner Wüstenwanderung, mit dem Volk. In Vers 35 lesen wir, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, den sandte Gott als Anführer und Befreier. Und dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste, 40 Jahre lang. Er hat so viel von Gott erlebt, das ganze Volk hat so viel von Gott erlebt und sie wollen dem Mose trotzdem nicht trauen. Sie wollen lieber zurück nach Ägypten, weil das war bekannt, da wusste man, was man hat oder nicht hat. Immer noch besser als diese Wüste, wo man jeden Tag nicht weiß, wie es weitergeht. In Vers 38 lesen wir auch noch folgende Verse. Dieser Mose, der ist, der in der Gemeinde, in der Wüste stand, der mit dem Engel redete auf dem Berg Sinai und unseren Vätern. Und Mose empfing Worte des Lebens, um sie weiterzugeben. Mose empfängt Worte des Lebens von Gott, um sie weiterzugeben. Und hier nur ein kleiner Exkurs. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Worte sind und dass es Worte des Lebens sind. Das bedeutet, wenn ich mich nach dem richte, was die Bibel sagt, dann wird mein Leben aufblühen. Nicht unbedingt das Leben hier im materiellen Sinne, sondern in allem, in all seiner Vielfalt, mit Körper und Geist, wenn ich mich an Gottes Gebote halte, weil es Worte des Lebens sind. Wenn er als Schöpfer alles geschaffen hat, alle Gesetze, Naturgesetze ins Laufen gebracht hat. Stell dir vor, du hast keine Lust, dich an das Gesetz der Schwerkraft zu halten. Das kann problematisch werden, ja. Aber nicht nur solche Naturgesetze, sondern auch Gesetze für unser tägliches Leben, die sind uns gegeben, um Leben zu geben. Deswegen sind das Worte des Lebens. Aber das Volk Israel wollte nicht gehorsam werden. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich wieder nach ihrem Herzen, nach Ägypten zu. Und das ist dieses Fiasko, dieses goldene Kalb-Fiasko, ja, wo Mose nie, der scheint irgendwie verloren und das Volk denkt sich, komm Aaron, mach uns mal neue Götter, die wir hier sehen können, weil was ist mit dem Mose passiert? Was diesem Mose passiert ist, den er uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wer weiß. Und dann lesen wir in dem Abschnitt weiter am Ende, kommt das Volk nicht nach Ägypten, sondern einige Jahrhunderte vorwärts nach Babylon, in die Verbannung. Da lese ich jetzt mal die Verse 39 bis 43. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten. Und sprachen zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Und sie machten zu der Zeit einen Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herrn des Himmels dienten. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten, habt ihr vom Hause Israel, die 40 Jahre lang in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trugt die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Sie hatten sich eigene Wege gesucht, eigene Götter gemacht. Sie hatten nicht auf Mose gehört. Und dann ist es klar, auch wenn Gott sie in der Wüste führt. Wenn sie ihn nicht haben wollen, dann lässt er sie in Ruhe. Dann lässt er sie machen, was sie wollen. Jetzt sind wir langsam, kommen wir immer weiter in der Geschichte. Irgendwann kommt es dazu, dass in Israel Könige herrschen. Und davon lesen wir in den Versen 44 bis 50. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden innehatten, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron, spricht Gott, und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand alles gemacht? Jetzt kommen wir tatsächlich dann zu dem Tempel. Und Gott sagt, also wirklich, also in einem Tempel, ja, der ist, da, okay, da ist jetzt meine Präsenz, aber meint ihr wirklich, ein Tempel kann mich halten, ich habe alles geschaffen, was soll ein Tempel denn? Ja? Und das Volk hatte schon die ganze Zeit Gott miterlebt. Sie hatten ja auch diese Bundeslade, die sie rumgetragen haben, als das Symbol, wo Gott sie trifft. Und jetzt erbauen sie so einen Tempel. Man könnte aber eigentlich auch sagen, okay, ihr hattet doch jetzt jahrelang im Gebet gesprochen, ein Mobilfunktelefon, ein Handy, ein iPhone, und jetzt wollte ich hier eine Telefonzelle hinbauen und das ist irgendwie besser. Schon die ganze Zeit war Gott mit dem Volk unterwegs. Und dann kommen sie nach Israel rein, bauen da einen Tempel auf und dann sagt Gott, ja, aber das kann mich nicht, so ein Tempel kann mich doch nicht halten. Jetzt kommt es zu einem Umschwung. Jetzt, Stephanus war jetzt bis jetzt relativ sachlich und jetzt gibt er ein bisschen Gas. Die Verse 51 bis 53. Ich vergesse ihn zum Schalten. 51 bis 53. Jetzt sagt Stephanus, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen und durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Jetzt ist interessant. Bis jetzt hat er immer von unseren Vätern geredet. Er hat sich mit eingeschlossen in seine Ankläger. Jetzt spricht er von euren Vätern. Jetzt distanziert er sich, ja? Und er sagt, Leute, ihr handelt genauso wie eure Väter die ganzen Jahrhunderte lang. Ihr seid vielleicht äußerlich Juden, aber innerlich widerstrebt ihr ständig dem Willen Gottes, wie damals bei Mose. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Die Propheten hatten vorhergesagt, da wird einer kommen, einer, der noch größer ist als Mose. Der wird euch retten. Und jetzt sagt Stephanus, der ist gekommen und ihr habt ihn umgebracht. Ihr sagt, ich habe die Gebote übertreten. Ihr sagt, Jesus hat die Gebote übertreten. Ihr seid die Leute. Ihr habt sie nicht gehalten. Er dreht jetzt den Spieß total um. Dieses Bild, was wir hier haben, das ist die Steinigung des Stephanus vom Rembrandt. Und Rembrandt hat sich manchmal in seinen Bildern selber reingemalt. Hier haben wir diesen, das soll der Rembrandt sein, der mitten Stephanus steinigen.
Sein Blick ist schon ein bisschen seltsam. Soll ich mitmachen oder nicht? Was ist hier los? Wer ist dieser Stephanus? Wer ist dieser Jesus? Und vielleicht habt ihr schon gesehen, oft wird in der Bibel Mose mit dem Herrn Jesus verglichen. Und das lesen wir recht eindrücklich in diesem Kapitel in Vers 35. Diesen Mose, den sandte Gott als Anführer und Befreier. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns zu geben. Aber unsere Väter wollten nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. In ähnlicher Weise hatte nämlich Petrus schon zu Pfingsten von Jesus geredet. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Er sagt seinen Anklägern, so wie damals eure Väter den Mose umgebracht haben, so habt ihr jetzt den besseren, den größeren Mose, den Herrn Jesus, umgebracht. Dann können sie es nicht mehr halten. Dann geht's los, dann kommt es tatsächlich zur Steinigung. Da lesen wir in den Versen 54 bis zum Ende Folgendes. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen. Er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Diese Szene ist ziemlich schrecklich, aber andererseits irgendwie auch total ermutigend. In dem Moment, wo Stephanus die größte Krise seines Lebens erlebt, wo er jetzt zum Tode verurteilt wird und die Leute mit Steinen auf ihn werfen, in diesem Moment sieht er den Herrn Jesus. Und er sieht den Herrn Jesus zur Rechten des Thrones Gottes stehen. Und sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er darf Jesus sehen, kurz bevor er seinen Geist aufgibt. Im Moment seines Todes, in seinem Tiefpunkt, darf er seinen Herrn sehen. Und er zitiert hier aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, dieser Begriff des Menschensohn. Ja, in Daniel 7 lesen wir von einer Vision, die der Daniel hat, wo dieser Menschensohn in den Himmel gebracht wird vor den Thron Gottes und ihm wird alle Macht gegeben, über alles. Man könnte ja eigentlich erst denken, ja Menschensohn, okay Gottes Sohn und Menschensohn, Jesus ist Gott, Jesus ist auch Mensch, aber der Begriff Menschensohn bedeutet nicht, dass Jesus Mensch war, sondern dass er diese Person war, die aussah wie ein Mensch, die ein Mensch war, aber zu Gottes Thron hinaufgegangen ist und alle Macht bekommen hatte, weil er Gottes Sohn ist. Also der Begriff Menschensohn ist kein Begriff dafür, für seine Menschlichkeit, sondern vielmehr für seine Erhabenheit, für seine königliche Hoheit. Und den Jesus, den darf Stephanus jetzt sehen. Wir finden noch einige Parallelen zwischen Stephanus, wie er jetzt stirbt, und wie Jesus gestorben ist. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Als Jesus am Kreuz starb, was sagte er? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Stephanus fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Was hatte Jesus gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir reden ja oft davon, was es bedeutet, in Würde zu sterben. Aus biblischer Sicht gibt es keinen würdefordernden Tod als diesen. Ein Mensch, der kompromisslos für Jesus eingestanden hat und sogar im Moment seines Todes nichts Besseres zu tun hat, als Gott zu fragen, dass er den Leuten ihre Sünde nicht anrechnet. Stephanus wird gesteinigt. Er gibt den Geist auf. Wörtlich steht hier, er schläft ein. Er schlief ein. Das deutet schon darauf hin, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Eines Tages werden wir alle einschlafen, sterben. Die Frage ist, wie wir aufwachen. Vielleicht bist du neu hier und fragst dich ja, warum musste eigentlich Jesus sterben? Was soll das eigentlich, das Ganze? Dazu muss man sagen, ja, da gibt es eine schlechte Nachricht, die ich dir weitersagen muss. Du und ich, wir sind wie unsere Väter, unsere Mütter. Ja? Wir haben gesündigt und wir suchen den Sinn des Lebens, wir suchen die Worte des Lebens überall anders als beim Gott der Bibel. Und als Schöpfergott hat er alles Recht, uns für unsere Rebellion zu verurteilen. Er ist total perfekt und gerecht und wir nicht. Wir suchen Erfüllung überall anders. Und es ist interessant, dass jetzt dieser Marsch des Lebens bald da ist. Wir lesen ja hier an einer Stelle, wo das Volk Israel sich abkehrt von Mose, in Vers 43, ihr trugt die Hütte Molechs umher und den Stern des Gottes Räfan. Man weiß jetzt nicht genau, wer dieser Räfan ist, aber von diesem Götzen Molochs, das war der Gott der Kanaaniter, und man weiß, dem wurden Kinderopfer gebracht. 3000 Jahre später sind wir nicht viel besser geworden. Für unsere eigene Bequemlichkeit räumen wir alles aus dem Weg, was uns vielleicht stört, was uns irgendwie in die Quere kommt. Dafür müssen wir vor Gott Verantwortung gezogen werden. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott gibt die Möglichkeit der Vergebung. Jesus Christus, Gott selbst, kam auf diese Welt. Er war der einzige Gerechte. Davon haben wir ja vorhin gelesen. Der Gerechte kam für uns Ungerechte. Und er bezahlt am Kreuz für unsere Schuld. Er nimmt die Strafe, die wir verdient hätten, für unsere Schuld auf sich. Wir dürfen dann vor Gott als Gerechte stehen. Dann wird uns die Sünde nicht angerechnet, weil Jesus sie trägt. Hast du deine Sünde schon bei Jesus abgegeben? Bekenne deine Schuld und vertraue auf ihn, dass er genug ist für dich. Dass er, weil er auch auferstanden ist, neues Leben bringen kann. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. In diesem Gemälde finden wir noch eine weitere bedeutende Person, den Saulus. Der ist weiter hinten abgebildet als dieser junge Mann mit den Kleidern auf dem Schoß. Und von ihm steht hier nur, Saulus hatte Gefallen an diesem Tod. Saulus war der Nummer 1 Auftragsmörder damals, um die Christen alle umzubringen, ins Gefängnis zu bringen. Aber wir wissen ja, das lesen wir dann in den nächsten Kapiteln, dass er sein blaues Wunder erleben wird. Er wird auch diesem auferstandenen Jesus begegnen und er selbst wird vom Christenverfolger zum Heidenmissionar, der das ganze Mittelmeerraum mit der guten Botschaft von Jesus versorgt. Auch ein Zeichen dafür, dass Gott die schlimmsten Menschen nehmen kann und 180 Grad drehen kann und seinen Willen durchzuführen. Zum Schluss lesen wir noch ein paar Verse aus Kapitel 8. Oder auch nicht. So. Weil jetzt passiert nämlich was richtig Krasses. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode und dann... Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäas und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören und ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Wir lesen von dieser Zerstreuung. Die Christen werden verfolgt. Aber was passiert? Gerade dann, weil sie zerstreut werden, verbreitet sich das Wort Gottes. Ja, auch wieder hier in dieser schlimmsten Krise passiert es, dass ganz viele Menschen von Jesus hören dürfen. Es ist leider sehr traurig, dass wir heute erleben, dass in vielen Kirchen, weil sie Angst haben, dass ihnen die Kirchenmitglieder zurückgehen, dass sie Kompromisse eingehen mit der Welt, dass sie bestimmte Ideologien und Weltanschauungen befürworten und sich nicht mehr an die klaren Worte der Bibel halten. Habt ihr vielleicht jetzt auch in den letzten Tagen mitbekommen. Aber diese Angst, Kirchenmitglieder zu verlieren und deswegen Kompromisse einzugehen, wird genau nach hinten abgehen. Die Kirche wird dann immer unbedeutender und schafft sich quasi selber ab. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Die Christen haben standgehalten, haben dem Worte des Lebens Gottes Gehorsam geschenkt. Und auch wenn es sie das Leben gekostet hatte, die Menschheit wurde erreicht mit dem Evangelium. Im ersten und zweiten, dritten Jahrhundert lebte ein gewisser Tertullian, ein Kirchenvater, und der hat mal diese bekannten Worte gesagt: Wir werden jedes Mal zahlreicher. So oft wir von euch niedergemäht werden, wir werden immer zahlreicher. Ein Same ist das Blut der Christen. Jetzt haben wir viel Text gelesen. Ja, wir sind da 1500 Jahre durchgegangen. Wir haben gemerkt, dass Gott wirkt, wann er will, wo er will und wie er will. Er ist nicht zeitlich, nicht örtlich und auch nicht an bestimmte Personen gebunden. Wir haben auch gesehen, dass Gott gerade in Krisen umso mehr wirkt. Gerade wenn es aussichtslos scheint, dann wirkte Gott. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott oft anders wirkt, als wir denken. Er nimmt die unbedeutenden Menschen, er nimmt das kleine, unbedeutende Volk, um seinen Willen durchzuführen. Aber wir haben auch gemerkt in dem allen, Gott wirkt unaufhaltsam. Keiner kann ihn stoppen. Und er gebraucht uns als Gemeinde, um seine gute Nachricht weiterzugeben an die ganzen Enden der Welt. Aber wir sind da aufgefordert, keine Kompromisse einzugehen. Das ist meine Ermutigung an euch heute Morgen, eine Gemeinde zu sein, die keine Kompromisse eingeht, weil am Ende die Ewigkeit wartet. Und ich ermutige euch, diese Worte des Lebens festzuhalten, auch wenn es vielleicht in der Welt als Hassrede deklariert wird. Wir haben einen größeren Herrn, der über alles steht. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, weil wir auf dich, Herr Jesus, vertraut haben. Danke, Vater, dass dort, wo du Heiliger Geist bist, da ist heiliges Land, da ist das gelobte Land. Da, wo du in den Herzen der Menschen wohnst, da ist die heilige Stätte. Und so bitte ich dich auch für die Gemeinde hier, dass, wenn wir jetzt wieder rausgehen in den Alltag, dass wir als dieser Leib Christi, den du aufgebaut hast, den Menschen mit Segen und Liebe begegnen dürfen. Du baust dein Haus Stein auf Stein. Egal, ob das Gebäude sind, egal, ob das Steine sind, die den Gläubigen entgegengeworfen kommen. Du baust dein Haus. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass dein Haus nie zerstört werden kann. Amen.